Breaking News, Mike van Heffenscheid-Bürn scheißt auf Elefanten.
Also mehr als meinen dumpfen Hass auf sowas habe ich da auch nicht mitgebracht in die Folge heute.
Ja, ja. Zart wie Kruppstahl ist eben auch investigativjournalistisch. So enthüllen wir heute auch den desaströsen Zustand unseres armen alkoholisierten Alex, dem das Altern arg zu schaffen macht. Und damit habe ich wohl für das Outsourcen der Intros nach Indonesien gesorgt. Nun, zuvor lernen wir immerhin noch, was ein Kulturoffizier ist und dass auch eine Zucchine von Blattlausbefall heimgesucht werden kann. War sonst noch was? Ach ja, viel Literatur. Abfahrt! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 16.
Ach Mensch, Mike, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Du siehst ein bisschen blass um die Nase aus, wenn ich das so sagen darf. Oder habe ich hier meinen Monitor falsch kalibriert?
Ja, nein, also du hast natürlich recht. Ich sehe ein wenig blass um die Nase aus, da heute... Ich weiß nicht, der dritte Tag dieses Jahres ist, tatsächlich erst der dritte Tag, an dem ich verkatert bin. Ja.
Ja.
Ja. Wir haben gestern ein. Zwei. Wir hatten gestern ein virtuelles Medfest.
Okay, das klingt das jetzt auch schon virtuell. Das klingt so nach Mittelaltermarkt. Ich habe sofort so den Geruch von nassem Heu im Oh, da punkt ist natürlich bei mir immer mit Trinkhörnern. Oder ist das so ein Spritzgusshorn?
Ja, also nee, das ist schon ein richtiges Horn. Naja. Wir haben gestern sozusagen ein bisschen die neuen Aktionen von Feuerschwanz gefeiert. Das neue Album. Und natürlich das sehr erfolgreich verlaufene Festival. Tatsächlich, sowie diese Start Next Kampagne, die ja auch wirklich richtig krass lief. Sie hatten ein Goal gesetzt von 20.000 Euro, rausgekommen sind 120.000 Euro. Also das lief tatsächlich ziemlich gut und Stand jetzt wissen wir noch nicht, welchen Platz das Album erringen wird. Aber ich denke mal, es wird irgendwo bei den Top 3 rumpimmeln.
Ja, das denke ich. Ja, was war mit Week Charts? War ja, glaube ich, sogar 2, ne?
Das weiß ich so genau nicht. Ich weiß nur, dass du, glaube ich, nicht so einfach an Depeche Mode vorbeikommst. Und sowas wie Sing My Song ist bestimmt auch nicht so schwach.
Ja gut, bei einer regulären Mode-Platte oder Demo, wie es zu DDR-Zeiten immer hieß.
Demo. Okay.
Demo. Da natürlich nicht, aber ist das nicht nur irgendwas, sind da irgendwie ein Soundtrack, ne, zu einer DVD oder zu einer Doku von denen oder irgendwie sowas? Ich weiß es
nicht. Frag mich nicht, ich wusste es gestern auch nicht. Wir haben uns nur gestern drüber unterhalten und haben.
Aber kann ich ruhig mal wieder hören, die Depeche Mode, habe ich lange nicht mehr gemacht.
Ich finde das ja echt schön, dass unser Gespräch auch dich manchmal zu irgendwas inspirieren kann. Also, das ist nicht so ganz.
Das ist aber ein defensiv verpacktes Kompliment. Vielen Dank. Allerdings kannst du auch froh sein, dass wir uns nicht, also nicht nur, weil mit einem Kater einhergehen, denke ich mal, das wird um dich herum jetzt auch nicht so toll riechen.
Danke.
Das ist bei mir gerade das Gleiche, weil ich habe eben schon irgendwie böse Blicke im Supermarkt geerntet. Ich habe so die Umstellung von... Lockdown-Knoblauchmengen noch nicht vorgenommen beim Kochen. Und ich muss mich da erst mal wieder dran gewöhnen, dass du halt nicht irgendwie, wenn du irgendwelche Termine hast oder so, das ja eh nur online ist und scheiß drauf, brauchst nicht drüber nachdenken, ne? Das ist dann mittlerweile jetzt schon, sollte man da wieder ein bisschen sozialer nachdenken.
Ja, dass das quasi nicht mehr aus jeder Pore raustropft, dass man gerne Knoblauch und Zwiebeln zu sich nimmt, nicht wahr?
Ja, genau. Also das ist dann schon, das ist schon schwierig. Aber so sind die Feuerschwanz-Jungs und Mädels zufrieden, ja, mit der Kampagne bis jetzt.
Ja, also ich glaube, da kann man nicht unzufrieden sein. Das ist ja wirklich weit über dem, was erwartet war. Und
Ja, das ist fett. Das ist auf jeden Fall fett. Wie gesagt, ich finde das Im Albumcover fand ich ganz, ganz cool
grafisch. Ich finde das noch raus, Mike. Ich finde das für dich noch raus, wer das gemacht hat. Keine Sorge.
Ja, ja, also bestimmt irgendjemand sauteures. Oder
das glaube ich nicht mal. Das glaube ich nicht mal. Das sieht mir eher so nach einem ambitionierten Newcomer aus. Nicht mal jemand, der das seit Jahr und Tag macht, weil ich glaube, der hat noch nicht so seinen eigenen Stil entwickelt. Und das ist das,
was. Oder in Indonesien für $30 kann auch sein. Ja. Ja, das ist ja auf dem Artwork-Markt mittlerweile auch ziemlich angesagt. Ich kenne so einen Haufen deutsche Grafiker, die sagen, eigentlich müsste man den Arme und Beine brechen.
Ja, es ist.
Aber so ist eben schlimm, die Globalisierung. Ne? Ne?
Dazu muss man aber auch sagen, dass du als Indonesier mit dem, was du hier einem normalen, also einem europäischen Künstler zahlst, davon können die dann halt ewig leben. Weil die Lebenshaltungskosten in Indonesien halt ultra low sind. Und,
wahrscheinlich. Ja. Also als wir mal in Indonesien gespielt haben, wir waren da natürlich nur so die sozusagen die Touristenweißbrote. Wir haben für eh alles doppelt und dreifach bezahlt.
Ja.
Aber war trotzdem total schön dort. Und es gibt da tatsächlich eine Menge talentierter Leute. Ja. Ne? Auch wirklich Leute, die nicht mehr billig sind. Also muss man auch sagen, und das finde ich ja eigentlich noch bemerkenswerter, sich da quasi von dort aus im Musikmarkt durchzusetzen, ne? Wenn du nicht so Backstage bei jedem Festival rumläufst und Leute zulabern kannst, ja, am Mietstand Künstler akquirieren oder so.
Am Ende gewinnt halt der Preis, muss man halt so sagen, ne? Und du weißt selber, wie es ist. Als Künstler hast du es halt auch nicht so. Als Künstler hast du es halt auch nicht so locker sitzen, wenn du nicht ganz oben angekommen bist wie Heffenschöpörn.
Ah ja. Du musst ja wissen. Nee, also, aber es ist wirklich, man kriegt relativ gute Qualität für einen schmalen Preis, aber das ist wie bei allen Sachen, so diese letzten 5-10% Qualität, die es dann nochmal total rausreißen. Die sind dann richtig teuer, ne? Auch grafisch. Also es ist wirklich so.
Also ich sag mal, wenn du einem indonesischen Kollektiv das zahlst, was du einem Europäer so zahlst, um mittelmäßige Qualität zu kriegen, dann kriegst du schon High-End. Also da kannst du tatsächlich davon ausgehen. Also ja,
aber der Künstler
Leute,
wird doch nicht besser, nur weil
die Leute sind, auf einmal mehr die Leute zahle. Sind komplett sick. Also die sind unfassbar gute Künstler. Und wirklich dedicated. Und ich weiß, klar gibt es das auch in Europa, aber wenn du in Indonesien einen Künstler so bezahlst, dass der halt einfach 2 Monate komplett davon leben kann, von einem Bild, was der für dich macht.
Okay, gut, dann hat er natürlich eine ganz andere Kalkulation für sich, zeitmäßig. Klar, klar. Ja, verstehe ich. Ja, gut, klar, zu einem gewissen Maß reißt das bestimmt raus. Mich erinnert das so ein bisschen als eine Zeit lang, so ab Ende der 90er irgendwie, einfach weil da viel, viel mehr Hunger Nietzsche würde sagen, Wille zur Macht da war. Die ganzen polnischen Metal-Bands und aus dem Ostblock und so weiter, da war ja auch unfassbare musikalische Qualität am Start, ne? Weil die halt einfach so komplett Gas gegeben haben und es einfach wollten und nicht so satt waren wie die ganzen westlichen Bands.
Ist,
ne?
Das jetzt rum? Also ist der Ostblock?
Nein, ist nicht rum. Ich nehme das schon immer noch wahr, dass da eine wahnsinnige Schwemme von unfassbar guten Musikern am Start ist. Also wenn du da zum Beispiel bei Vader siehst, was für Leute da immer ausgewechselt werden und ständig findet da irgendein, der noch krasser ist. Oder also Bands wie Decapitated oder irgendwie sowas oder die ganzen neueren Bands. Das ist schon Wahnsinn, wenn man es jetzt mal auf Polen konzentriert. Oh,
das letzte Decapitated war so fett. Das war eine richtig geile Platte.
Aber das habe ich immer irgendwie so wahrgenommen. Ja, die Jungs da im Ostblock, die sind noch nicht so verwöhnt, ne? Und müssen es halt natürlich, weil sie eben aus dem Osten, Anführungsstrichen, Ostblock sind, ne? Das ist ja mittlerweile EU, aber weißt du, was ich meine? Müssen die halt einfach 30% besser sein, mindestens, um wahrgenommen zu werden als irgendeine satte, weichgekaute amerikanische Band oder so.
Meinst du, dass, ne, das wirklich so ist?
Das ist so. Das ist eine ganz lange Zeit so gewesen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber Es ist auf ganz lange Zeit so gewesen. Also das kann ich wirklich unterschreiben. Also eine Band wie Vader, die ist da so lange, wäre das eine amerikanische. Gut, am Anfang haben sie ein bisschen viel Morbid Angel kopiert oder so, klar. Aber das habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen.
Aber ich muss tatsächlich sagen, mit Vader, das ist jetzt irgendwie ein Beispiel, mit Vader kann ich überhaupt nichts anfangen.
Hast du die neue Platte mal gehört?
Nee. Sind die tatsächlich mal anders geworden, als sie irgendwie gefühlt immer sind?
Ja, die ist ein bisschen. Also ich habe, gut, das ist natürlich wieder einerseits typisch Vader, klar, weil, was habe ich mal geschrieben? Also irgendwie zwei Songs von der Platte so in Tank von der Kettensäge, das reicht für zwei Tage Gemetzel an der Zivilbevölkerung. Aber die ist ein bisschen melodischer, ein bisschen grooviger, aber ohne weniger brutal zu sein. Also die ist schon nicht ganz so wie ein D-Zug, der an dir vorbeifährt, wie die anderen Platten. Soweit stimmt, gebe ich dir recht. Hoffentlich interessiert das unsere Leute überhaupt, die uns zuhören, worüber wir reden. Aber so bei den letzten, weiß ich nicht, 25 Vader-Platten, da ist es teilweise wirklich egal, ob man da die 23. oder die 19. hört. Ne?
Eben, und das war für mich halt immer so dieser Punkt, ja, wo ich gesagt habe, boah.
Aber das Gefühl hatte ich bei der neuen Platte eben nicht. Also das ist übrigens null gesponsert gerade oder so. Ne? Das ist wirklich nur reines Fachsimpeln. Ja, auch in Charts dabei in dieser Woche, mit den Jungs hatte ich ja im Podcast geredet, Long Distance Calling, auch eine total interessante Band. Hast du die mal reingehört?
Long Distance Calling feiere ich seit Ewigkeiten. Die habe ich letztes Jahr dann auch endlich zum ersten Mal live gesehen. In Wacken war das dann. Das hat mich sehr gefreut. Ich muss jetzt hier an der Stelle aber sagen, wir müssen mal einen ganz kleinen Moment Pause machen, weil wir hier gerade einen Wasserkocher laufen haben. Ich nicht, ne, aber da das ja jetzt quasi akustisch uns alle betrifft, wir.
Ach so, okay, nee, das höre ich leider nicht. Okay, da kannst du mir ja einfach off the record mal was über dein Schwert hinten an der Wand erzählen.
Das ist Glamdring von Gandalf.
Ach, ich wollte schon sagen, natürlich, klar.
Ja, na, und du brauchst doch so für so einen Stream-Background, muss es doch auch irgendwie cool aussehen. Also da muss so ein bisschen so Nerdzeug überall rumstehen, weißt du, und da.
Verstehe, Nerdzeug. Ah, und das ist Gandalf oder was? Nee, das ist dein Baby-Yoda natürlich. Na. Den erkenne ich. Na. In dem Universum bin ich auch unterwegs, aber Tolkien. Da habe ich nur popkulturelles Interesse, da bin ich nicht so ganz so tief drin wie manche Kumpels von mir.
Was heißt das, nicht ganz so tief drin in Tolkien?
Naja, was weiß ich, ne? Die wissen natürlich, wie irgendwie alle Schwerter heißen und was es da alles noch für Nebenkriegsschauplätze da von Tolkien gibt oder so, ne? Neben Herr der Ringe und da bin ich im. Ich habe nur mal über ihn selber gelesen. Das fand ich wirklich total interessant, wie wissenschaftlich da daran gegangen ist. Ne? Das erklärt natürlich den Erfolg. Das war halt mal was ganz anderes.
Nee, vor allen Dingen ist ja das ganze Universum, das er sich erdacht hat, nur aufgrund der Entwicklung einer eigenen Sprache entstanden. Also
ja, eben, ja, genau. Da war der nicht Sprachwissenschaftler
ganz genau,
oder irgendwie sowas?
Ganz genau.
Ne? Ja. Ja, das war, fand ich, das ist natürlich nichts Neues für einen Tolkien-Fan, ne? Aber jetzt für jemanden wie mich, der den halt so im Kanon irgendwie dabei hat, aber jetzt nicht der totale Fanatiker ist. Das ist bei mir mit vielen Sachen so, ne? Auch Lovecraft und so weiter, weiß ich so ein bisschen Bescheid, aber da gibt es natürlich Leute, die da ganz tief drin stecken.
Ne? Das ist dann immer. Also was Lovecraft anging, da war ich auch mal sehr, sehr deep into it. Das fand ich einfach faszinierend, auch den Übergang von dieser typischen Gothic-Novel poscher Couleur hin zu dem, was dann Lovecraft draus gemacht hat, weil ich finde, dem ist sehr viel zuzurechnen, was das Entwickeln der modernen Horrorliteratur oder so dieser ganzen modernen Bildsprache im Horror angeht. Und vielleicht ist er auch deswegen so berühmt mittlerweile, weil er es halt irgendwie geschafft hat, das Grauen nochmal zu steigern, also diesen typischen Geisterspuk auf so eine kosmische Ebene gehoben hat. auf so unaussprechliche Schrecken sozusagen.
Ja, dieses Unbestimmte, vor dem man eben Angst hat, ne? Mhm. Ja, das ist natürlich schwer, wenn man was beschreiben will, das unbestimmt zu lassen, aber so, das ist trotzdem, das ist auf jeden Fall die Leistung. Also ich denke auch, das war ganz, ganz lange im Horrorgeschäft so der Impuls, bis dann, ja, Horror gut, aber bis dann Stephen King neue Impulse gesetzt hat, glaube ich. War das schon eine lange Durststrecke bis dahin. Hast du also nicht Horror oder sowas, aber hast du dich mal mit Roald Dahl beschäftigt? Mm-mm. Also eher so groteske Literatur?
Groteske Literatur. Grotesk,
ja, also, im Sinne von... Nicht, Charlie in the Chocolate Factory oder sowas kennst du.
Ach,
natürlich.
Ach, das, ne? Meinst du?
Aber der hat ja auch ganz andere Sachen irgendwie. Der hat, glaube ich, sogar mal ein Drehbuch für einen James-Bond-Film geschrieben. Mhm. Ich weiß gar nicht welchen jetzt, muss man mal googeln, aber da ist es auch wirklich interessantes Zeug, so auf dem
ich bin überrascht,
bisschen abseitiger.
Ich bin überrascht, von dem kommt Matilda, von dem kommt Hexen.
Aha, okay, ja. Also ich weiß nur, es sind immer viele Leute überrascht, was er alles so gemacht hat. Ist ein total interessanter...
Die Gremlins?
Interessanter Typ.
Erstaunlich.
Welcher Bond-Film war das denn?
Ich gucke gerade. Ich bin gerade bei Büchern allgemein drin hier. Moment. Man lebt nur zweimal ist von ihm.
Ah, okay. Alles klar. Und war, ja, Charlie in the Chocolate Factory war auch von ihm, oder war ich da jetzt?
Ich glaube schon. Ja. Ich habe jetzt nur gesehen, dass Charlie und der große gläserne Fahrstuhl war jetzt gerade angezeigt. Und da das ja ein Teil dieser Charlie and the Chocolate Factory ist, denke ich mal, dass das andere dann auch von ihm ist.
Ja, okay. Ja, aber das kann man auf jeden Fall, also check's mal aus. Also auch cooler Humor immer dabei. Und wie gesagt, also oft auch so im Grotesken irgendwie. So, das ist ja auch so eine, ja, nicht ein Genre, aber so eine Strömung da irgendwie, die immer gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Cooler Typ. Wo war man eigentlich stehen geblieben? Ist dein Wasserkocher aus?
Ja, weil du gerade von grotesker Literatur sprichst, was auch sehr interessant ist, ist expressionistische Literatur. Das ist richtig harter Tobak, weil eben sehr, sehr, also die Bildsprache ist sehr schwierig zu entziffern. Und beispielsweise Robert Müllers Tropen zu verstehen, muss man das, glaube ich, dreimal lesen oder so.
Robert Müller kenne ich nicht, der hat im Pokal Halbfinale für Jena mal einen Ausgleich in Stuttgart geschossen. Robert Müller.
Ja, das ist so der typische Name, für den man ein Künstlerpseudonym braucht.
Eigentlich oder schon. Ne? Oder es ist das Pseudonym, ne? Wenn du jetzt wirklich nicht viel zu schaffen haben willst. Habe ich noch nie gehört, aber klingt interessant.
Na, das ist so ein Germanisten-Insider, glaube ich, weil für diese ganz spezifische Branche ist der quasi so das Nonplusultra. Ich überlege gerade, ich glaube, der ist an der Front gefallen damals. Nee, ist er nicht.
Ach so, nee, ich habe immer nur, also in der Schule hat man das, glaube ich, nur bei der Lyrik, ne, dass du da irgendwie Gottfried Benn
oder genau,
sowas dann
ganz,
hast.
Ganz genau. Und deswegen wusste ich bis zum Studium auch nicht, dass es das als Literatur wirklich gibt.
Ah, okay, Ja gut, klar, darüber, das ist ja auch in lyrischer Form beeindruckend. Ne? Also jetzt sage ich mal für junge Leute, da beschäftigt man sich ja dann schon ein bisschen weiter so. Ne? Aber das ist da jetzt ja auch so... was für sich Prosa gibt.
Das Faszinierende bei Robert Müllers Tropen ist, dass es sozusagen eine Reise in die Tropen darstellt, wobei das Wort Tropen bereits ja schon mehrere Bedeutungen hat. Und diese Reise in die Tropen...
Da sind wir wieder bei unserer Klimazone.
Und
bin ich mal lieber ruhig.
Das, genau, das kann hier auch keiner nachvollziehen, weil wir ja alle Aufnahmen gelöscht haben dazu, glücklicherweise, nicht wahr? und am Ende gibt's dann Drogenrausch und Kannibalismus und so weiter und so fort. Also an sich eine krasse Story, irgendwie aus dem Jahr 1916 oder so. Ich glaube tatsächlich oder tatsächlich noch in der Zeit des Kolonialismus. Aber auf der anderen Seite geht es eigentlich um die Reise in das Innere selbst und es ist wirklich sehr verschwurbelt und sehr schwierig und faszinierend. Ich habe darüber mal eine Seminararbeit geschrieben, habe aber alles schon wieder relativ deutlich vergessen. Aber es ist ja schon wieder 5 Jahre her. Also von daher, um Gottes Willen.
Naja, ist halt. Ich habe nebenbei trotzdem mal geguckt. Johannes Erbecher wird da auch aufgeführt. Hm. Gut, von dem habe ich natürlich ein. Mit dem habe ich mich lange beschäftigt. Da könnte man eine Sondersendung machen. Also der Typ, ein wahnsinnig, also kann ich nur jedem empfehlen, ein wahnsinnig richtig, richtig guter Lyriker. Und natürlich auch seine normalen Texte, aber also jetzt rein die Persönlichkeit von ihm, der ist ja auch, weiß was ich, sein ganzes Leben lang latent selbstmordgefährdet gewesen. Mhm. Und was weiß ich, wie viel Selbstmordversuche und drogenabhängig schon in jungen Jahren gewesen und dann so immer so die kommunistische Partei immer so als Orientierung genommen und dann trotzdem damit gehadert und dagegen angekämpft und war damals zu seiner Zeit einer der bekanntesten deutschsprachigen Erzähler irgendwie. Ne? Das war eine richtig große Nummer der Typen, dass der dann DDR-Kulturminister werden konnte. Das war schon für die Sowjets ein ganz schöner Coup. Muss man ehrlich sagen, also da gibt es schöne Beschreibungen, wie diese ganzen sowjetischen Kulturoffiziere und so, die dann als Befehlshaber quasi hier rübergekommen sind in die sowjetisch besetzte Zone, wie die dann ihren Gott Johannes Erbecher getroffen haben und behandelt haben und so. Das war schon, war dann schon krass. Also da gab es wirklich sowjetische.
Was sind denn Kulturoffiziere?
Na, Kulturoffiziere, das waren oft Germanisten, die nach Deutschland geschickt wurden in Militärrängen. Das war ja eine Militäradministration. Hm. Und die haben, Tulpjanow, Dümschitz oder wie sie alle hießen. Und die hatten... Die hatten wirklich eine Germanistenausbildung. Da waren Leute dabei, die konnten dir den Faust auswendig rezitieren auf Deutsch. Ne? Also die haben wirklich fließend Deutsch gesprochen. Und deshalb war auch so ganz kurz nach dem Krieg bis so ganz Anfang der 50er oder so war das auch ein ganz, ganz offenes kulturelles Klima in der sowjetischen Besatzungszone. Noch offener als in westlichen Besatzungszonen. Weil die natürlich auch froh waren, da von Stalin ein bisschen weg zu sein und haben da ihre deutschen, Gerhard Hauptmann hat ja auch noch gelebt kurz nach dem Krieg, den wollten die Sowjets da auch noch instrumentalisieren, obwohl ja die Nazis den schon als alten Mann immer als Grüß August vorgezerrt hatten. Ist eine total interessante Zeit gewesen. Also die haben da wirklich mit ganz viel Hochachtung vor der deutschen Kultur operiert. Traut man den so landläufig ja dann eigentlich gar nicht zu,
nee, wenn man so nicht wirklich
Geschichten hört. Ne? Und das war eine spannende Zeit, aber es gibt viel Literatur dazu, kann man was drüber lesen, aber Johannes Erbecher, leider heute in den ganzen, weiß ich nicht, in der Schule und im Literaturkanon zu Unrecht vergessen, ne? Weil er eben so ein bisschen diesen SED-Anstrich hatte, aber das war damals wirklich einer der bekanntesten deutschen Erzähler, also da sind andere Leute auf den Sockel gehoben worden, die es weniger verdient haben, glaube ich.
Ja. Der war ja tatsächlich Minister für Kultur.
Ich sag doch, das war der erste DDR-Kulturminister.
Ja, naja, klar, das ist dann halt wirklich schwierig.
Übrigens, interessant, dass wir da heute drüber reden, das ist echt nicht geplant. Ich habe vorhin im Radio gehört, irgendwie ist heute ist der Kulturbund in der DDR gegründet worden, da war Becher Vorsitzender, also Kulturbund in der DDR war eine ganz wichtige Kulturorganisation, die da erstmal wieder Aufbau geleistet hat und so. Und der war ja in der im sowjetischen Exil, in diesem berühmten Hotel Lux. Und da hat er auch, ich habe mich ja mal mit einem DDR-Kulturminister unterhalten, mit einem von denen, mit Hans Benzin. Und der hat Becher auch ein paar Mal getroffen und der hat gesagt, Becher, da hat er wirklich krasse Geschichten erzählt. So. Also wenn da wirklich so zur Zeit der Schischka, als da diese Säuberungen in der Sowjetunion waren, ne, von Stalin ausgehend und so, und da sind ja auch ganz viele deutsch emigrierte Sozialisten und Kommunisten um die Ecke gebracht worden, und der hat gesagt, du hast das wirklich nachts in dem Hotel an den Türen klopfen gehört und hast gehört, wie sie da, was weiß ich, deine Nachbarn oder gegenüber rausholen oder was weiß ich, und hast nur gehofft, dass es an deiner Tür nicht klopft. Das war schon muss eine krasse Zeit gewesen sein, die natürlich jetzt, sag ich mal, seine psychischen Probleme nicht unbedingt befördert hat, ne? Oder gebessert hat, sagen wir mal, doch befördert hat. Also, interessanter Typ, Johannes Erbecher, ja, also, dass der hier bei den Expressionisten dabei ist. Ansonsten in der Liste hier, da kenne ich wirklich kaum jemanden.
Ist halt prinzipiell keine Literatur, die zum Mainstream taugt, sage also, ich jetzt mal.
Wie klar, ne? Gottfried Bendes hat man schon gehört, klar, aber...
Ja, und Gottfried Benn ist ja aufgrund seiner Themen bekannt.
Gut, Else Lasker Schüler, klar. Ja. Max Hermann Neiße, doch, klar, über den habe ich mal einen Song geschrieben.
Ach so?
Der ist auch ganz, ganz stark A Forsaken Poets heißt der. Der war, wenn ich mich richtig erinnere, im amerikanischen Exil oder im Englisch, auf jeden Fall irgendwo im englischsprachigen Exil. Und der ist da richtig verzweifelt, ne? Also weil der hat auch ein ganz eindrückliches Gedicht geschrieben, das wird in dem HSB-Song auch zitiert oder rezitiert. Der ist da, weil halt er sich einfach nicht in seiner Sprache mehr so richtig ausdrücken konnte, ne? Da gibt es so dieser Satz, jetzt ist mein Leben Spuk wie mein Gedicht, ne? So, weil er eben, weil es nur noch ein Spuk, niemand hört es mehr, weil nichts meiner Seele Sprache spricht, ist auch so eine Zeile aus dem Gedicht. Der war, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen körperlich behindert. Man hatte da sowieso schon eine schwere Zeit und wäre da bei Nazis nicht so auf dem Herrenmenschensockel gehoben worden. Und da auch ein interessanter Typ. Das stimmt, das war auch ein Experiment. Rein von Lebensdaten her hätte ich es mir eigentlich denken können.
Weil wir
jetzt. Das sind ja die meisten so, die im Ersten Weltkrieg kaputt gemacht
ganz wurden. Ganz genau, ne? Das war ganz großes eindringliches Erlebnis, das natürlich auch die Literatur und die Kunst und alles beeinflusst hat. Weil wir jetzt hier gerade von Exil sprechen und von Sprache beziehungsweise auch über Sprache sprechen, würde ich jetzt tatsächlich gerne mal in eine unserer Mails mal reingehen wollen. Wir haben nämlich von euch Zuschriften bekommen. Ich habe das jetzt nebenbei mal aufgemacht. Und das ist ganz faszinierend, dass das jetzt so eine geile Überleitung ist tatsächlich. Kommt von Marie Irmer. Hallo Mike, hallo Alex. Zuerst möchte ich sehr bei euch für euren... Okay, ich lese einfach so da, wie es steht. Zuerst möchte ich sehr bei euch für euren Podcast bedanken. Ich bin Südthüringerin im niederländischen Exil, fühle mich aber glatt wieder heim, wenn ich euch zuhöre. Ich habe ab 2011 an der MLU im Bachelor Deutsche Sprache und Literatur und Japanologie studiert und bis 2018 sehr gerne in Halle gelebt. Alex, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in einem Sprachwissenschaftsseminar bei Herrn Wagner saßen. Varietäten der deutschen Gegenwartssprache im Sommersemester 2016, kann das sein?
Gesundheit.
Also da saß ich definitiv. Das kann, also es...
Aber mehr auch nicht, oder was? Das klang so wie körperlich anwesend, aber...
Also Varietäten der deutschen Gegenwartssprache war tatsächlich ziemlich spannend.
Worum geht's da? Da kann ich mir nichts drunter vorstellen.
Da geht's um regionale Unterschiede und also quasi die Praxis von Sprache momentan. Also jetzt, der modernen Sprache. Also das ist tatsächlich ganz interessant gewesen. In jedem Fall, Herr Wagner hätte seine Freude daran, dass die Auseinandersetzung mit der Sprache bei euch nie zu kurz kommt. Ja, ist ja schön. Ne? Da Grüße gehen raus an Herrn Dr. Wagner, falls er das hier hört. Der ist ja auch im Bilde über meine Aktivitäten. Und fleißiger Leser der MZ. wir Südthüringer sind, was die Dialekte angeht, ja die großen Außenseiter in Thüringen. Aber ich habe so lange in Halle gewohnt und außerdem verwandt in anderen Teilen Thüringens, dass ich mich gefühlsmäßig zurückkatapultiert ins grüne Herz. Wenn man es
rein geografisch sieht, kann das sogar sein, dass wenn man südthüringisch mit mansfeldisch angehauchten Kreuz, dass man da irgendwo bei Ilmthüringisch mit einem gerollten R rauskommt. Das ist jetzt nach dem Thüringer Dialektwörterbuch sicherlich nicht ganz korrekt, aber das kann ich mir schon halbwegs vorstellen. Aber das ist wirklich in der Tat so. Ich höre das Ich höre das wirklich ganz oft. Also wir geben uns ja auch immer bei HSB-Interviews so, wie wir sind und verstellen uns da nicht groß und so. Und du hast es da wirklich auch ganz oft, wenn das mal so Interviews auf einem Podium ist oder so, siehst du sofort im Publikum, wenn du in, was weiß ich, in Köln bist oder komplett irgendwo anders, da gibt es so ein paar Leute, die grinsen so ganz selig in sich rein und schauen dich mit leuchtenden Augen an, weil
das ist, das weil einfach jemand so, macht einfach, ne?
Weil es so totales Heimatgefühl ist für die, ne? Auch so das Feedback, was wir auf unsere Doku bekommen haben, haben ganz, ganz viele Leute geschrieben, dass das für die so ein totaler Flashback in ihrer Heimat war.
Weil aber Alter, das war ja schon hart. Also ganz ehrlich, bei eurer Doku, da waren schon so Sätze dabei, wo ich mir dachte, Alter, so redet ihr real gar nicht. Das ist ja nochmal eine Schippe obendrauf. Vielleicht kam mir das so vor, weil es einfach auf Leinwand war. Dass man da irgendwie was anderes erwartet oder so.
Das boostet das nochmal ganz schön. Ne? Also das ist das ist in der Tat so. Aber wir haben da eigentlich nichts gekünstelt, also wirklich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, aber also das hat man ganz oft, dass da Leute so in ihrem alten Heimatdialekt hatten ja schon mal eine Folge Dialektik irgendwie, ne? Als wir da drüber diskutiert haben. Aber da hat die Japanologie studiert und ist in Niederlanden gelandet. Ist ja auch interessant.
Ja, ich würde einfach den Rest der E-Mail noch vorlesen.
Ach so,
Mike, herzlichen Glückwunsch noch für die Nummer 1 mit HSB, total verdient. Danke auch für euer Engagement und eure klare politische Position. So, und hier noch der eigentliche Aufhänger, meine E-Mail. Ne? Also wir sind ja noch gar nicht an den Punkt angekommen.
Alles klar. Ne?
Also unsere Zuhörer lassen sich sozusagen beim Erörtern von Themen genauso Zeit wie wir. Das finde ich ja schon mal ganz sympathisch. Achtung, jetzt kommt's, das passt auch sehr gut zu uns. Der Aufhänger der Mail ist die Frage nach dem Plural 2. Also unsere Zuhörer sind sogar genauso langweilig wie wir. Super. Ja. Plural 2 ist nichts anderes als ein alternativer Plural, der meist bei Fremdwörtern auftritt. Es gibt dann in der Regel den Plural, der aus der Gebersprache übernommen oder zumindest davon abgeleitet wurde. Das macht Sinn. Und dann gibt es oft noch einen eingedeutschen Plural. Komma und Schema sind weitere Beispiele dafür. Da gibt es Kommata und Schemata. Okay, das ist ja stimmt. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der Zusatz umgangssprachlich hinter den Plural 2 Versionen von Taxen, Taxis, Kakteen, Kaktusse, immer schön aufpassen bei der Betonung, Atlanten, Atlasse und Co. im Duden verschwindet. Ja, das befürchte ich auch irgendwie. Also vor allem bei Atlanten finde ich schlimm, weil ich finde das Wort Atlanten, das ist so erhaben. Ja, da denke ich irgendwie gleich Atlasgebirge, irgendwie an Berggipfel, die in den Himmel ragen, weiß ich nicht. Ne? Ja, bleibt gesund und kommt gut durch. Ich freue mich schon auf den nächsten Streich. Liebe Grüße aus den Niederlanden, Marie.
Das ist ja gut. Also mir fällt zum Plural fällt mir ein. Ich habe neulich gelesen, wusstest du, dass der Begriff Zucchini, dass das schon die Mehrzahl ist?
Zucchini?
Die Einzahl heißt eigentlich Zucchine.
Nee.
Ja, das ist das italienische Wort. Zucchine heißt die Frucht in Italien in der Einzahl und Zucchini ist die Mehrzahl.
Krass.
Da können wir die Folge eigentlich gleich Pluralismus nennen, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist... ja, oder einfach wirklich Zucchini ist schon Mehrzahl oder so ein Blödsinn. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis. Ja,
also das hat mich auch geflasht. Ich bin da nur drauf gekommen, jetzt werde ich wieder zum Biedermeier, weil ich wegen einer ökologischen Lösung für Plattläuse bei Zucchini-Pflanzen gesucht habe im Internet. Und da war das tatsächlich, ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, aber in einem Artikel stand das so, also klang für mich logisch. Weil Zucchini, das klingt italienisch, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Ja? Ja, also macht ja mit dem I ja. Macht das auch eigentlich Sinn.
Absolut Sinn ergibt, also das ist schon, fand ich beeindruckend. Ich habe übrigens auch, rückt es das wirklich immer so in diese germanistische Ecke. Ich habe auch lange Jahre meines Lebens, also meine erste große Liebe war auch eine Germanistin, mit der war ich wirklich lange zusammen. Mhm. Und da gab es immer interessante Diskussionen zur deutschen Sprache. Und vor allem ist das natürlich auch immer finden die Leute mal amüsant, wenn jemand mit einem Dialekt wie ich über deutsche Sprache diskutiert. Das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein fetter Typ, der über lahme Fußballspieler sich aufregt.
Naja, aber das Besondere an der deutschen Sprache ist ja, dass wir so viele Dialekte haben. Also das ist ja der ganz besondere Sprachschatz und eigentlich das, was...
Ist das was Besonderes im Deutschen?
Ja, wirklich. Und das ist ja das, weswegen das eigentlich auch erhalten bleiben sollte und warum es ja Bewegungen und Gruppierungen gibt, die sich der Dialektpflege und so annehmen. Also das ist schon was Besonderes. Es gibt ja, ich glaube, allein im Erzgebirge 2000 Untervariationen vom Sächsischen. Das ist ja völlig, völlig irrsinnig. Da hat ja jedes Tal und jedes Dorf hat so eine ganz eigene Sprachregularien.
Also das ist wirklich krass. Ich kann mich daran erinnern, irgendwie die Leute vom Hellborn Metal Radio, die alte Besatzung von denen, die hatten mal eine Weihnachtssendung komplett auf Erzgebirgisch gemacht. Weil der eine, da ist da auch aus, kommt glaube ich aus der Ecke da unten. Und das war echt lustig. Und ich kann mich nur daran erinnern, irgendwie hat mich im Erzgebirge, als ich da war, wir haben da auch Bekannte und Verwandte, die haben mich immer irgendwie was mit Guck angeredet oder irgendwie, bis ich kapiert habe, dass die damit Junge meinen. Wenn die sagen, mein Junge, da heißt es irgendwie mein Guck oder irgendwie sowas. Also das ist dann wirklich in dem Dialektbereich, wo du gar keine Chance mehr hast, was zu verstehen. Nee,
da hast du keine Chance mehr.
Also ich finde auch so witzige Sachen, wie dass die zu Gießkanne Sprengstutz sagen oder so. Das sind so Wörter, die versuche ich dann auch oft, versuche ich auch meinen aktiven Wortschatz zu übernehmen, weil sie halt einfach wirklich kleine Preziosen sind, ne? Sprachlich. Also muss man wirklich
sagen. Vor allen Dingen hast du oft dann solche schönen Bilder, die Sprache malt, eben so Sprengstutz. Ist ja klar, was da beschrieben wird, aber eben so komplett anders, als man es normalerweise bei dem Wort gewohnt wäre. Und deswegen ist es echt richtig niedlich. Wollen wir noch die anderen Mails mal anschauen?
Müssen wir mal gucken, dass das zu langweilig wird für die Leute. Aber such mal ein paar raus.
Wenn Leute unserem Podcast folgen und dann auch noch solche E-Mails schreiben, dann glaube ich, können wir fast machen, was wir wollen hier. Das ist okay. Also hier nochmal an der Stelle gesagt, zartwiekruppstahl@gmx.de ist die E-Mail-Adresse und da könnt ihr uns gerne hinschreiben. Auch das ist wieder so
eine
lange...
Ja, ist eine schöne Weise, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, denke ich. Ja, wir können ja eigentlich auch mal so randomisen, irgendwelche Leute einfach mal einladen, an so einer bestimmten Zeit eine Telefonnummer freischalten und dann ruft da irgendjemand an und wir erfahren was über den, der hoffentlich interessant ist.
Radio PSR sinnlos Telefon oder was?
Ich weiß es nicht, ja. Nicht, dass wir so jemand anrufen.
Also
egal, schon wieder verworfen, die Idee.
So, das nächste ist auch wieder ein sehr langer Text. Lieber Mike, lieber Alex, die nennen dich alle immer zuerst. Das ist ja interessant.
Ich weiß auch nicht, warum.
Naja, erst einmal ein großes Lob an euch. Euer Podcast ist wirklich...
Das Beste zuletzt.
Wo war ich? Euer Podcast ist wirklich der Hammer. Super zum Abschalten aus dem Alltagstrott und trotzdem auch aktuelle und interessante Themen. Ne? Der Plural und expressionistische Literatur. Ich finde das wahnsinnig aktuell heute. Ich liebe eure lockere, spontane und ehrliche Art miteinander zu quatschen. Immerhin habt ihr es geschafft, dass ich endlich mal wieder mein Malbuch herausgeholt habe.
Mein Malbuch?
Was? Das ist geil. Welches jetzt mit jeder Folge zart wie Kruppstahl ein wenig bunter wird. Genau, das ist ja, weißt du, ganz ehrlich, Mike, das ist ja prinzipiell auch unser Anspruch, dass wir die Welt ein bisschen bunter gestalten wollen, auch in politischer Hinsicht oder in gesellschaftlicher Hinsicht. Also das finde ich, das ist eigentlich ein schöner Leitspruch.
Ja, solange in unserer Welt nur der Himmel blau ist, ist doch alles schön, oder?
Sagst du zu dem Verkaterten. Ja, ja. Ja. Ich habe das.
Ich meinte,
ja, ich weiß. Ja. Ich habe das jetzt.
Ich weiß, dass du das weißt.
Ja, gut. Ihr wisst das als unsere Zuhörer vermutlich auch. Und deswegen bleiben wir jetzt hier bei dem Bild, das wir gezeichnet haben. Oder bei dem Bild, das wir gemalt haben im Malbuch.
Gemalt haben. Aber mit Malbuch Podcast hören, das ist schon. Aber das kann ich mir richtig schön meditativ vorstellen.
Ey, ohne Scheiß, das erinnert mich komplett an meine Kindheit. Wenn du dich halt irgendwo hingesetzt hast, eine Benjamin Blümchen-Kassette angemacht hast und einfach irgendwas rumgekritzelt hast. Das ist ja total genial. Ich habe jetzt so ein Nostalgie-Flashback tatsächlich. Das
Benjamin Blümchen.
Benjamin Blümchen.
Benjamin Blümchen. Ich habe viel Asterix und Obelix gehört. Das war ja in meiner früheren Kindheit war das ja alles noch Westware. Ja. Die Alf-Kassetten ganz viel. Also Alf ist ein ganz, ganz großer für mich. Alf, was war es noch? Fix und Foxy?
Na, das hat bei mir tatsächlich überhaupt keine Rolle gespielt, Fix und Foxy. Das war irgendwie
ich war irgendwie nicht auf Benjamin Blümchen, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil das ein roter Elefant ist, da war in der DDR nicht so angesagt.
Der war dann zu nah am eigenen Narrativ, oder wie?
Nee, da sagen ja auch einige DDR-Musiker, kennst du diesen Begriff? Da gibt es verschiedene, aber manche sagen auch rote Elefanten dazu, dass die in ihren Texten, als die gecheckt wurden von Zensurbehörden, haben die immer rote Elefanten darin versteckt. Also so Sachen, die die Zensurbehörde garantiert rausgenommen hat, damit du mit einer anderen Formulierung, die dahinter stand, durchgekommen bist.
Das ist ja Meta. Krass.
Ja, also so heißt es in der Umgangssprache. Manche sagen, was weiß ich, blaue Elefant, rote Elefant, da gibt es noch andere Ausdrücke.
Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf Benjamin Blümchen? Ich dachte, du meinst.
Das ist doch auch ein roter Elefant, oder nicht?
Der hat eine rote Mütze auf und eine rote Jacke.
Ist der nicht rot?
Nein.
Ich habe den irgendwie rot abgespeichert.
Nein.
Und da habe ich das mit Fix und Foxy.
Aber er ist auf jeden Fall sehr sozialistisch, von daher bin ich davon ausgegangen, dass es.
Zumindest ist er ein Elefant draufgeschissen.
Auf den Elefanten? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Breaking News, Mike von Helfenstedt-Birn scheißt auf Elefanten. Gut. Das ist vor allen Dingen schlimm, weil ich gerade.
Ist ja Boulevardniveau hier. Was du, an
du redest mit einem Parabelritter. Was erwartest du? Ja, und weißt du, das Allerschlimmste
ist. Deine Parabel verläuft gerade ganz an der unteren Kurve, mein Freund.
Ja, aber es geht immer wieder bergauf.
Ja, sieh mal zu, dass du wieder hochkommst.
Nee, das ist tatsächlich besonders schlimm, weil hier gerade irgendwie. Gerade habe ich nebenbei bei GMX gesehen, 100 tote Elefanten in Burkina Faso entdeckt. Ja. Also wenn man jetzt hier Parallelen herstellen würde, also jetzt mal how to create a hoax, ne? Das ist genauso, so würde man jetzt da draus eine Nachricht spinnen. Genauso würde das jetzt hier entstehen. Mike hat die 100 Elefanten in Burkina Faso umgebracht.
In Burkina Faso, ich habe Burkina Faso, habe ich auch mal einen Song drüber geschrieben.
War glaube ich auch nicht Burkina Faso, ich habe das jetzt nur gesehen, dass mit den Elefanten, wo die jetzt gestorben sind, ist ja im Endeffekt doch scheißegal. Es geht ja nur darum, dass die aus irgendeinem Grund in Massen tot sind. Soll ich mal kurz nachgoogeln, was da passiert
ja,
ist?
Ja, mach mal. In der Zeit kann ich noch was von Burkina Faso
Botswana erzählen. Botswana ist es.
In Botswana, ich wollte schon sagen, Burkina Faso, sind die für Elefanten bekannt? Weiß ich jetzt gar nicht so sehr.
Ich glaube, Burkina Faso ist auch zu klein.
Thomas Sankara hat sich damals auch echt für Umweltschutz eingesetzt, bis er dann von Blaise Compaoré oder so ähnlich, mein Französisch ist nicht mehr so gut, weggeputscht wurde.
Es sind in den letzten 2 Monaten über 350 tote Elefanten gesichtet worden. Und sie wissen nicht warum, aber es sind keine Wilderer.
Oh Scheiße, das klingt da nicht gut.
Ja, also was genau hinter den tragischen Toten steckt, ist bisher noch unklar. Wenn wir ein Massensterben von Elefanten nahe der Behausung von Menschen haben, zu einer Zeit, in der natürliche Krankheiten besonders auf unserem Schirm sind, ist es außergewöhnlich, dass die Regierung noch keine Proben in ein angesehenes Labor geschickt hat. Vergiftung mit Anthrax, von denen anfänglich ausgegangen wurde, konnten mittlerweile als Todesursache ausgeschlossen werden. Auch ein Tod durch Wilderer ist unwahrscheinlich, weil die verstorbenen Tiere ihre Stoßzähne noch besitzen. Eine neurologische Störung. Laut Zeugenaussagen wurden manche Elefanten dabei beobachtet, wie sie sich im Kreis drehten. Ein Zeichen auf ein neurologisches Problem. Einige lebendige Rüsseltiere wirkten schwach. Die Zahl der toten Elefanten könnte in den kommenden Wochen also weiter steigen.
Oh, das ist irgendwie so auch so ein, weiß ich nicht, das klingt echt ultra nach Endzeit, oder?
Das klingt total gruselig. Das klingt richtig, richtig gruselig.
Meine Fresse, und wir diskutieren ja über den Mundschutz, zu Recht, aber da sieht man mal, was für ein Problem. Also irgendwie, ne, die Zeichen, wenn man jetzt mal so Lovecraft-mäßig darüber nachdenken will, das vermittelt mir echt ein beklemmtes Gefühl. Es wird immer hier irgendwie fallen die Blaumeisen tot von Bäumen in Deutschland.
Ist das so?
Ja, das ist gerade auch ein Problem. Wir haben irgendeine Bakterienkrankheit oder irgendeinen Erreger oder irgendwie sowas.
Krass.
Habe ich auch was drüber gelesen. Das ist irgendwie alles nicht gut. Reden wir mal über was Lebensbejahendes, ja, wie expressionistische deutsche Literatur.
Und die selbstmordgefährdeten Autoren, die das geschrieben haben. Das muss man ja noch dazu sagen. Mail,
weiter im
Text. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass es daran liegt, dass unsere Informationslage einfach heutzutage so dicht ist. Wir wissen halt von allem, was passiert. Ne? Deswegen wirkt das alles so erdrückend. So, zurück zu den Lobhudeleien. Moment. In Folge 15 des Podcasts stellt ihr euch ja die Frage, warum ihr manchmal von Menschen, die euch offensichtlich erkennen, nicht angesprochen werdet. Ich versuche mal darauf eine Antwort zu geben. Das ist ja interessant jetzt.
Oh, das ist interessant, ja.
Der erste Punkt, der mich daran hindern würde, euch anzusprechen, wäre der Zeitfaktor. Egal wie entspannt ihr vielleicht gerade auf einer Parkbank sitzen würdet, ich würde denken, ach, der sitzt da gerade so entspannt, und kann sich ausruhen, da will ich ihn lieber nicht stören. Wenn er schon mal Zeit, das ist so viel Text, dass es total klein ist, ich muss das mal ein bisschen größer machen.
Da hilft mir. Brauchst du eine Brille, oder ist das noch das Met im Kopf?
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, ich brauche einfach eine zweite Brille und eine neue Flasche, keine Flasche Met mehr. genau, und wenn ihr ganz offensichtlich beschäftigt seid, geht Ansprechen ja auch schon mal nicht. Zudem, wenn man euch dann anspricht, muss man entscheiden, was man euch erzählt, wofür man euch vielleicht dankt. Ich beobachte im Freundeskreis oder auch bei mir selbst oft, dass solche Personen, die man in irgendeiner Weise verfolgt, einen nicht nur in einer Sache inspirieren, geholfen etc. haben. Cool, beeindruckend. Würde man aber all diese Aspekte erzählen, müsste man höchstwahrscheinlich viel erzählen, da ihr uns ja nicht kennt. Wir sind ja auch für euch in diesem Moment ein fremder Mensch, von dem ihr nichts wisst. Dieser Erklärprozess würde aber auch wiederum Zeit in Anspruch nehmen, die man euch nicht nehmen will. Der weitere Punkt, den ich erwähnen möchte, hängt sicherlich davon ab, wie eine Person, die euch ansprechen möchte, so im Allgemeinen tickt. Manche sind vielleicht extrovertiert und haben damit weniger ein Problem, aber introvertierte Menschen wie ich deutlich mehr. Man traut sich schlicht und ergreifend nicht. Ja, ist ja klar. Stellt euch vor, eine Person, die ihr seit Jahren verfolgt, dessen Arbeit ihr liebt und zu schätzen wisst, die euch vielleicht in manchen Aspekten womöglich auch noch ein Vorbild ist, steht ohne Vorwarnung einfach so aus Zufall mehr oder weniger neben euch. Einerseits möchte man mit der Person kurz reden, ihr danken oder sie nach einem Foto fragen. Andererseits kommt man erst einmal gar nicht klar, weil man gerade erst am Realisieren ist, wen man da gerade erkannt hat. Dieser Schritt, auf so eine Person zuzugehen, zu wagen, ist oft nicht so einfach, wie man denkt. Oh je, jetzt habe ich doch recht viel geschrieben. Mist, das nimmt wieder eure Zeit weg. Arg, es ist ein ewig bleibendes Problem. Liebe Grüße von Eule.
Jetzt nimmt es allen die Zeit weg im Podcast.
Genau, Eule, jetzt hast du es halt perfekt, Eule. Jetzt hast du es allen die Zeit gestohlen. Unfassbar.
Eule, so heißt auch der Basser von Manos, ne? Egal, aber kann ich mir nicht denken, dass der das ist. Total sympathisch, oder? Und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass die total interessanten, sympathischen Menschen sich nicht getrauen, dich anzuquatschen und nur die das heißt nur die, aber oft irgendwelche Laber-Egomanen, mit denen sich ein Gespräch gar nicht so sehr lohnen würde, wie vielleicht mit so jemandem, der da irgendwie gerade Zweifel hat.
Ja, ne? Na und vor allen Dingen, die es dann wagen, einen anzusprechen, sind dann meistens auch irgendwie so, dass sie gar kein Gespräch führen wollen. Also ich für meinen Teil, wenn ich irgendwo entspannt rumsitze oder rumstehe, würde ja gerne dann ein Gespräch führen, einfach weil es dann auch, also das ist halt so, ich fühle mich einfach kacke, wenn dann kein Gespräch passiert. Ich meine, für viele ist das okay, die sagen Hallo, machen ein Foto und gehen, meinetwegen. Aber ich finde es eigentlich viel angenehmer, ein Gespräch zu führen. Aber wenn man sich dann gegenübersteht und dann aus der anderen Ecke nichts kommt und man dann so versucht nachzubohren und dann trotzdem nichts kommt, dann ist das kacke. Also dann lieber so wie von Eule jetzt hier, dann einfach den ganzen Prozess sprachlich abbilden. Das wäre mir eigentlich viel lieber, muss ich sagen.
Eine ganz, ganz blöde Situation ist oft, wenn du als Band Meet and Greets hast, ne? Das ist so die Gelegenheit, das ist ja dann aber auch eine Situation für jemanden, wo er sich drauf vorbereiten kann, ne? Was will ich mal fragen, was wollte ich schon immer mal sagen oder irgendwie, und dann stehst du oft mit Leuten da, die denken, Du hast da irgendwie ein Programm vorbereitet, ich sage ein Gedicht auf.
Ja, irgendwie und, sowas, ne? Dass sie dann so.
Molle macht vielleicht eine Kochshow oder irgendwie, ne? Und dann stehen da alle nur so rum, es ist peinliche Stille. Und du als Band musst dir halt irgendwie eine Waffel machen, wie du die Leute beschäftigst und womit du die unterhältst. Da sind natürlich immer ein paar Leute dabei, mit denen du interessante, gute Gespräche führen kannst, ne? Die da auch beschlagen sind in dieser Art von Kommunikation. Aber ganz oft hast du dann auch wirklich das Gefühl, oh, das tut mir jetzt irgendwie leid, so das Meet and Greet, das wird jetzt
Kacke.
Vielleicht kein cooles Erlebnis für dich. Ja. Ne? Also wir nehmen ja kein Geld dafür oder irgendwas, deshalb ist es nicht schlimm, wenn es auch
dann,
nichts wert
dann
ist.
Dann müsstet ihr euch halt Mühe geben dann, ne? Deswegen nehmt ihr kein Geld dafür.
Wahrscheinlich. Nee, aber im Ernst, also das hat man, das ist oft eine ganz komische Situation.
Mhm.
Also das ist wirklich so. Aber finde ich interessant, dass das mal jemand so schildert, aber klar, so geht es uns natürlich auch, wenn man irgendwie jemanden trifft, den man mit dem man mal gerne erzählen will.
Ja, also ich meine, lass uns jetzt mal in eine Situation versetzen, wo wir jemandem gegenüberstehen, vor dem wir wirklich krassen Respekt haben.
Hm.
Also wenn wir uns jetzt wirklich mal das vorstellen, ich glaube, ich laber prinzipiell auch niemanden an, einfach so. Also außer ich weiß, ich habe jetzt diese eine Chance, zumindest ein Bild mit ihm zu machen, bevor er wieder in die Staaten fliegt oder so und dann die nächsten Jahre nicht mehr auf diesem Kontinent ist.
Aber das frage ich mich immer, was hilft dir so ein Bild mit dem? Da ist deine Erinnerung, ich habe mich kurz neben dem gestellt und habe jetzt ein Bild mit dem. Wenn das Bild dokumentiert, ey, ich habe mich eine halbe Stunde geil mit dem unterhalten, ne, und habe dem vielleicht sogar einen interessanten Gedanken mitgegeben und ich habe noch irgendwie was erfahren, was nicht jeder erfährt oder so, das ist ein total cooles Erlebnis, aber so dieses...
Das Problem ist, bei solchen Bildern, die kannst du dann nicht veröffentlichen. Ich habe zum Beispiel ein Bild mit Vortex, ja, ehemalig Dimmu Borgir, Borgnagar und so weiter und so fort. Das entstand, nachdem wir jeder literweise Pfeffi-Intus hatten und andere grüne Dinge. Das ist das abgefuckteste Bild, das ich jemals von irgendjemandem und vor allem von mir gemacht habe. Das ist eine schöne Erinnerung an den Abend, aber das kann man leider nicht...
Ja, es muss ja nicht immer nach außen. Also ich habe zum Beispiel gestern auf Instagram ein Bild gepostet mit dem Carcass-Gitarristen Bill Steer, also eins meiner ganz großen Gitarristen-Vorbilder irgendwie. Und wenn ich das poste, das ist schon ein totales Fanboy-Bild, ne? Sieht man auch, wie ich da grinse oder so, aber das ist halt entstanden, wir waren, was weiß ich, schon zusammen in Südamerika auf Tour, haben das Festival zusammen gespielt, ne?
Und, ja, das und, ist und ja aber auch eine Jungs ganz andere Situation,
das ist so oder? Das ist so eine coole Erinnerung und trotzdem ist das Fanboy-Level, ne? Aber so dieses reine, ich war hier, als der hier war und mache ein Foto mit jemandem. Ich verstehe das, dass das irgendwie cool ist, aber für mich selber, ich könnte mir da nichts, das wäre, deshalb würde ich wahrscheinlich jemanden Prominenten nicht einfach so wegen einem Foto anlabern. Also das ist, wenn da nichts drumherum ist, irgendeine coole Erinnerung oder irgendeine
ja, aber mit
eine,
welchem,
eine coole
mit,
Situation.
Mit welchem Prominenten oder Vorbild hat man denn eine coole Erinnerung? Also außer die Erinnerung, dass
also
man die getroffen hat.
Ich kann mich
daran
erinnern, als ich mit Jack Black auf einem Festival Backstage mal Fußball gespielt habe oder so.
Ja, das ist doch eine ganz andere Situation. Das ist Backstage in irgendeiner Position, wo du ja auch ein Prominenter bist. Verstehst du? Das ist halt eine ganz andere Ebene, wenn du als Fan jemanden über den Weg läufst, den du nie sonst so begegnen kannst, außer wenn du zufälligerweise im selben Ort wohnst und ja im selben Supermarkt einkaufen geht, dann kannst du diese Erinnerung vermutlich im Leben nicht machen. Also, da, weißt du siehst das jetzt aus einer anderen Perspektive, glaube ich.
Meinst du aus einer privilegierteren Perspektive?
Ja, ich denke schon.
Ja, gut, das stimmt natürlich, klar, aber also ich kenne genug Leute, die mit irgendwelchen Superpromis zufällig auf den Malediven gleich ein Bungalow gehabt haben oder an der Ostsee oder irgendwie da Grundstücksnachbarn waren, weil da auf einer ganz anderen Ebene miteinander geredet hat.
Also, ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit?
Ich kenne es, ich, Die ist nicht hoch, aber das macht es ja gerade so besonders. Ja,
aber vielleicht ist es dann auch einfach was, was du dann nicht postest, weil es dann eine ganz andere Ebene ist. Weil es eben nicht dieses, dieses.
Also andersrum ist es ja eigentlich geiler, oder? Wie Tom Hanks da von irgendwelchen eingepennten Leuten am Flughafen das Handy nimmt und ein Selfie zusammen macht oder der bei, bei irgendwelchen Studio. Führung in Potsdam soll das mal passiert sein, da war irgendwie eine Touristenführung durch die Filmstudios in Potsdam-Babelsberg und Tom Hanks kommt vorbei und sagt, und, haben Sie schon Filmstar gesehen? Oder Bill Murray ist ja auch,
da gibt es
ja auch unzählige Anekdoten von dem. Das finde ich schon, aber das ist natürlich ein Promi-Level, wenn man da so damit spielen kann, das ist natürlich super cool, ne? Wenn du was weiß ich, wenn Bill Murray zum Nachbartisch im Restaurant geht, jemanden die Pommes wegnimmt und sagt, das glaubt ihm sowieso niemand. Dann, das ist schon, so rum ist das dann richtig lustig. Und das ist für die Leute natürlich da nochmal, der spielt ja auch so richtig damit, ne? Da gibt es ja auch, weiß ich, ist das ein Doku-Film oder irgendwie, wo es darum geht, Meeting Bill Murray oder so.
Ja.
Die habe ich leider noch nicht gesehen.
Ob das ein urbaner Mythos ist oder ob das tatsächlich passiert, diese Geschichten, die es da über ihn gibt.
Und dass je mehr man ihn treffen will, umso unwahrscheinlicher ist es. Und er sucht sich halt wirklich immer Situationen aus, die wirklich völlig random sind. Großartiger Typ. Also einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Also
kann ich so unterschreiben.
Möge er noch ganz lange leben.
Kann ich so unterschreiben. Das ist auch einer meiner Kindheitshelden, muss ich sagen.
Ja, okay. Hast du noch was Interessantes gefunden im E-Mail-Postfach?
Eine E-Mail haben wir hier noch, die ich nochmal vorlesen möchte. Beziehungsweise es ist eine Frage, ein Gesuch an uns. Könnt ihr euch mal über Hardcore unterhalten? Ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören und warum Mettler dieses Genre so hassen.
Was?
Danke für den geilen Podcast.
Ist er jetzt Hardcore oder Metal?
Na, er ist vermutlich...
Ich bin ja auch gern kundenorientiert. Was will er jetzt hören?
Also Lorenz ist vermutlich, wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere, ein Hardcore-Fan und würde gerne mal ein bisschen Schützenhilfe von uns bekommen für den Hardcore in der Community sozusagen.
Also ich nehme das irgendwie so wahr, dass so mit in Anführungsstrichen richtigem Hardcore haben richtige Metaller nicht so oft ein Problem wie mit Metalcore. Also so nehme ich das oft wahr. Also ich habe wenig Metaller getroffen, die sagen, Agnostic Front ist scheiße oder Sick of It All ist scheiße oder
Aber prinzipiell hören die mehr Metalcore als wirklichen Hardcore. Ich glaube, wirklicher Hardcore.
Das stimmt.
So
das
New stimmt. York Hardcore, das ist einfach zu weit weg vom Metal-Ohr oder so.
Ja, also da muss ich sagen, da kenne ich mehr Metal-Leute, vor allem auch wenn diese Schnittmenge dann so runtergeht, hinten raus zum Power Violence, Grindcore. Crust, wenn so die Death-Metal-Vorliebe dahin abdriftet, kenne ich ganz viele, oder was weiß ich, diese Metal-Band Eternal Champion zum Beispiel, ne? Das sind im Prinzip Leute von Power Trip, ne? Also auch eine Hardcore-Band oder so, also da in den USA gibt es da ganz große Schnittmengen irgendwie. Also ich kenne auf jeden Fall mehr Metaller, die Hardcore hören, als reine Hardcore-Leute, die Metal hören. Also
ja,
das
so
ist, glaube ich, so.
Ja, ja.
Das ist so auf Gegenseitigkeit. Also meine richtigen Oldschool-Hardcore-Kumpels, die ja wirklich, was weiß ich, Chain of Strength und Youth of Today und was weiß ich, wie sie alle heißen, von denen würde keiner so richtig zum Metal gehen. Und das war so von den neuen von den neueren Hardcore-Kids in den 90ern, die dann auf einmal angefangen haben, mit Manowar-Shirts rumzurennen und Black-Metal-Riffs in ihre Songs einzubauen und so. Das war schon ein riesengroßer Tabubruch in der Hardcore-Szene. Ne? Aber da gibt es schon eine Spaltung. Also von beiden Seiten, da gebe ich dem Lorenz recht. Aber ich denke, es ist mehr von einer von der Hardcore-Seite her, die mit diesen ganzen biertrinkenden Zotteln nichts zu tun haben wollen.
Also mir ist das auf jeden Fall auch aufgefallen, dass es da eine ganz klare Ablehnungshaltung gibt, dem Metal gegenüber.
Ja, also und also wie gesagt, ich kenne einen Haufen Metaller und ich sag mal jetzt so die Madball, Agnostic Front, was weiß ich, solche Releases, die sind ja bei Nuclear Blast auf so einem Label auch gar nicht so schlecht gelaufen. Mhm. Ne? Und Bands wie Hatebreed und so weiter, die haben dann wirklich Zäune niedergerissen zwischen Metal und dem Hardcore. Also das muss man dann schon wirklich sagen. Aber ist nach wie vor, ist da ein Graben dazwischen. Da gebe ich recht. Aber warum, dass Metaller das so hassen, das sehe ich nicht.
Ich muss aber sagen, ich kann damit auch relativ wenig anfangen. Ist auch nicht mein Cup of Tea.
Also zum Beispiel Sick of It All ist eine Band, von denen habe ich noch nie in meinem Leben eine scheiß Platte oder eine scheiß Show erlebt. Mhm. Irgendwie. Ne? Das ist eine Band, die ist von, weil das sind quasi so die Motorhead des Hardcore. Ne? Auf die kann sich irgendwie jeder einigen und es ist einfach Qualität und die werden auch in der Metal-Szene angenommen. Ne? Es gibt da einfach, um wieder zu dem Wort zu kommen, einen Kanon von Hardcore-Bands, die da in der Metal-Szene gut unterwegs sind. Und da war ja dann in den 80ern gab es ja da auch starke Crossover-Tendenzen. Mhm. Ne? Also MOD, SOD, DRI und was weiß ich und so weiter. Und dahin kehrt es auch immer mal wieder zurück, ne? Wenn du Suicidal Tendencies heutzutage siehst oder auch Body Count oder sowas. Das sind ja so diese Schnittmengen. Ja,
Body Count ist halt auch wieder so, diese, so eine Grätsche in drei verschiedene Felder rein irgendwie. Ne? Das ist so ein
genau, und das ist ja eigentlich das Geile. Eben, klar, da ist so das Hip-Hop-Element des Hardcores dabei, aber das hat ja eine modernere Hardcore-Band wie Terror oder so, hat das ja auch, ne? Im Prinzip sind das ja auch Hip-Hop-Lyrics und Scott Vogel tut da ja auch ganz oft rappen oder freestylen oder was weiß ich. Ne? Also das ist schon ja. Gibt viel zu entdecken für beide Seiten und aber auch viel, was sich nicht lohnt. Muss halt ehrlich sagen.
Naja, das wird mega also schwierig für diese Folge irgendwie eine Überschrift zu finden.
Ja, eigentlich wollten wir ja über Politikerbiografien reden.
Das haben wir richtig schön hinbekommen heute. Es ist
wieder, das haben wir heute richtig schön hinbekommen, aber vielleicht können wir ja den Herrn Gabriel mit seiner Beratertätigkeit der hat natürlich gerade ein PR-Coup gelandet und da auch gerade von wann bis wann war er Berater, so in der Hochzeit der Corona-Krise, ne? Irgendwie, oder war das April diesen Jahres oder war das
Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm, wann das war. Ich hab's auch, also das Thema wolltest du ja ansprechen, das heißt, du bist besser vorbereitet gewesen als ich. Ich habe das heute früh nur gelesen, dass es so war.
Also mehr als meinen dumpfen Hass auf sowas habe ich da auch nicht mitgebracht.
Naja, auch prinzipiell auch ganz dumpfer Hass auf Gabriel an sich als Person. Dass irgendjemand, also furchtbar,
dass ich den hasse, kann ich nicht sagen. Also ich finde erstmal, es ist ein echt guter Rhetoriker, also einer der letzten Politiker als der Aktiver, der es wirklich noch beherrscht, gute Reden auch rüberzubringen. Ne? Also gute Reden geschrieben kriegen ja viele, aber wenn du siehst, auf was vom rhetorischen Niveau jemand wie Angela Merkel ist oder so, bin ich ganz oft peinlich berührt. Mhm. Ne? Da kannst du, die haben vielleicht irgendwie so einen wirtschaftlichen Schweineinstinkt, Leute wie Gerhard Schröder oder Gabriel, aber reden und so können die schon.
Es war tatsächlich März bis Mai, ich habe jetzt gerade noch mal im Spiegel nachgeguckt. Also es war tatsächlich März bis Mai.
Das ist natürlich, das ist ganz groß. Auf jeden Fall, naja gut, das wird er auf jeden Fall auch als Fehler in seinem Serviceheft abhaken. Aber gut, die Euros nimmt ihm keiner mehr.
Ja, es ist halt schade, wenn jemand ein brillanter Geist und ein guter Rhetoriker ist und das Ergebnis daraus reine Selbstbereicherung ist. Ne? Das
ja gut, was heißt Selbstbereicherung? Es ist ja jetzt nicht schlimm, irgendwo eine Beratertätigkeit.
Nein, prinzipiell sollte mal so eine Folge generell zu Gabriel gemacht werden. Also ich finde, der ist absolut nicht in Ordnung. Als Personalie und Mensch.
Ja, also ich hätte mit dem Sitz von seiner, wie soll ich sagen, von seinem Kontakteportfolio und Tätigkeitsportfolio kein Problem, wenn er in der CSU wäre. Ne? Da würde da für mich super hinpassen. Mhm. Aber als alter Genosse irgendwie treibt es einem da schon irgendwie so die Gülle, die Speiseröhre hoch. Mhm. Ne? Das muss man ehrlich sagen. Also wenn man sich da auf große Leute wie Willy Brandt oder so zurückbesinnt, ne? Die ja wirklich, wo man fast den Eindruck hatte, die haben noch aus Idealismus Politik betrieben oder Herbert Wehner oder solche, ne? Dann ist das natürlich eine Kaste, da kriegt man das kalte Graus.
Vielleicht liegt es auch einfach an der Zeit, ne? In der Zeit, wo wirklich regiert werden muss, sag mal, aus einer schlimmen Situation eine passable Situation zu machen, regieren vielleicht andere Menschen als in den fetten Jahren, wo man sich sozusagen nur noch um die eigene Bereicherung kümmern muss.
Ja, ne, ich hatte ja den Spruch schon mal zitiert von meiner Oma, kennst du, ne? Mhm. Wer am Trog sitzt, nicht frisst, ist selber schuld. Das ist ein Politikgeschäft, findet das, glaube ich. Weil, also, du machst dich da ja, muss man ehrlich sagen, du machst dich da ja körperlich und geistig komplett kaputt. Ne? So ein Arbeitstag von einem Spitzenpolitiker, den willst du wirklich nicht haben. Und wer dankt dir das am Ende? Also Hohn und Spott kriegst du auch nur, wenn du Gutes bewirkst, kriegst du Hohn und Spott. Und wenn du nicht so Gutes bewirkst, dann natürlich erst recht. Und irgendwann setzt sich das da mal durch. Wahrscheinlich dieses Denken bei den Leuten so, jetzt bin ich mal dran. Mhm. Und jetzt habe ich die ganzen Kontakte gemacht. Und da ist selbst jemand wie Joschka Fischer oder so, der dann... glaube ich, noch nicht mal mit Abitur oder so einen Professorentitel oder was weiß ich da in Harvard oder so. Heb mal dein Mikrofon wieder auf. Wirklich, wie früh im Bierzelt beim Frühshoppen noch verkatert so, die Sachen.
So fühle ich mich
die
auch, Mann.
Umstoßen. Die Sachen noch umstoßen. Ja, aber das ist so, die Politiker... ich denke halt auch, dass so dieser politische Werdegang rein von der Biografie her, der ist heutzutage so gestrickt, dass da die integeren Leute, denen es um die Sache geht, nicht mehr oben ankommen. Nee, ne, also die bleiben dann im Kommunallevel oder enden bei einer Gewerkschaft vielleicht oder so. Aber von der konservativen Seite werden dann in irgendwelchen Kirchenverbänden oder so kaltgestellt mit irgendwelchen Posten.
Ja, Selbstsucht ist ja auch ein sehr guter Antrieb. Ne? Also für wen kämpfst du am verbissensten? Für dich selbst. Ne? Das.
Ja klar, es hat ja auch keinen Sinn. Jetzt mal, wer ich Lobbyist, hat ja auch keinen Sinn, da Politikerpersönlichkeiten zu protegieren, die unkorrumpierbar und unbeeinflussbar sind, mhm, ne? Und nicht für irgendwelche Eitelkeiten und Anreize zugänglich. Da kann ja keiner ein Interesse dran haben, dass solche Politiker das Sagen haben. Und das selektiert sich immer mehr irgendwie.
Und was denkst du, ist Philipp Amthors Karriere jetzt kaputt, weil er sich zu früh so ein Fauxpas geleistet hat? Oder?
Also ganz im Ernst, der tut mir wirklich leid, weil der hat nichts anderes gemacht, als er von seinen ganzen Ziehvätern mittlerweile seit Jahren im Bundestag und in der Landespolitik gelernt hat. Und der hat einfach den Fehler gemacht, der hat sich machtpolitisch ein bisschen zu früh aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Ne? Und da haben einfach so ein paar alte, frustrierte Parteileute um ihn drumherum, die ihn so als Emporkömmling
haben einfach
und
mal
diesen Erfolg irgendwie neiden oder diese Prominenz, die haben ihn da einfach mit einem ganz stinknormalen, schäbigen, medialen Trick oder Kampagne, kann man ja sagen, erstmal die Flügel ein bisschen gestutzt. Ne? Und da wird er draus lernen. Also bei Philipp Amthor ist auf jeden Fall der Satz richtig, der ist nicht so dumm, wie er aussieht. Ne?
Was Rhetorik angeht, der ist auch ein ganz hervorragender Rhetoriker. Also man kann von ihm halten, was er will, und von den Dingen, die er da rhetorisch, aufs Tableau bringt. Aber wie er es macht, ist halt schon wirklich beeindruckend.
Also mich erinnert er vom Habitus so an diesen, wie hieß denn dieser konservative Schwachkopf da im britischen Unterhaus, der sich da dieses Foto gemacht hat, wo er da schlafend auf der Unterhausliege Ich weiß nicht, das ist auch so ein Typ irgendwie mit Brille, so ein bunter Vogel. An den erinnert, das könnte der uneheliche Sohn von dem sein. Also ich weiß jetzt
nicht, wie er heißt. Meinst du Farage?
Nee, nicht Farage. Nee, von der von dem britischen normalen Konservativen. Hm. Ich weiß es nicht. Kann ja jemand mal eine Mail schreiben.
Ja, beziehungsweise ihr könnt uns ja generell gerne Mails schreiben. Ihr seht, wenn was kommt und wir uns daran erinnern, kümmern wir uns auch darum.
Wenn wir uns daran erinnern. Oder ich kann es ja bei uns im Instagram mal so ein Gegenüberstellungsbild hochladen. Du, ich würde dich jetzt gern befreien,
ja,
hier von dem Podcast hier.
Ich
sehe, wie du um Luft und Fassung und Konzentration ringst.
Ich bin tatsächlich ein ganz kleines bisschen derangiert und ich schwitze auch wie Sau gerade, weil dieser Raum immer noch von 4 Stunden Fotobeleuchtung gestern Nacht aufgeheizt war und jetzt durch die Sonne heute aufgeheizt wird. Also hier sind gefühlt 40 Grad. 40 Grad, Kater, keine Ahnung, intellektuelle Gespräche, da...
Also sobald es Twitch mit Geruchsfunktion gibt, ist dann deine Karriere vorbei, nee, in so einem Zustand.
Stimmt,
ne?
Nicht. Ich habe nämlich schon vorgesorgt, falls man diese Gerüche schon jetzt archiviert für später. Ich habe immer eine große Duft.
Havana Nights, was ist denn das?
Ja.
Schön. Naja, Fidel wird's freuen.
Also meine Freundin sagt immer, das riecht nach Edelpuff. Und,
nach Edelpuff?
Ja, und solange man nicht nach Straßenstrich riecht, habe ich doch alles richtig gemacht, oder?
Weiß nicht, wie riecht. Straßenstrich riecht nach Kernseife wahrscheinlich und Edelpuff riecht nach?
Parfümierter Seife, keine Ahnung. Ich
weiß es nicht, nach Lux.
Also wenn das durch ist, Deluxe, ne? Wenn das durch ist, kommt auf jeden Fall Teakholz und Myrrhe. Ne? Also
okay.
Das riecht super.
Sehr gut.
Ich bin vorbereitet. Ich habe so einen kleinen Duftkerzen-Fimmel entwickelt letztes Jahr.
Ich habe nur noch mal for the record, ich habe auch schon mal in einem Puff übernachtet. In eher so Kernseife-Niveau. und zwar das Metal Days in Slowenien, das Festival, da war der komplette Backstage-Bereich ein Puff, den sie ausgeräumt haben und dort haben dann die Bands übernachtet. ist kein Witz und du hast dann im Backstage-Bereich irgendwie so glitzernde Whirlpools gehabt und Matratzen, die mit Folie zugedeckt waren und so. Man will es gar nicht wissen, ich habe im Auto gepennt. Dann. Das war mir.
Das ist ein Stück too much. Aber interessante Geschichte.
Lustig. Was hat man nicht alles schon erlebt? Na gut, mein Guter, dann ist ein paar saure Gurken.
Ja.
Eine Aspirin und dann sieht das schon alles wieder ganz anders aus.
So mies geht es mir natürlich nicht. Ne? Also das ist glücklicherweise nach 1,5-2 Flaschen Met noch nicht ganz so schlimm bei mir. Aber ich habe gemerkt so in den letzten Jahren, dass die Nachwehen eines Alkoholismus-Missbrauchs, sagen wir mal, doch irgendwie desaströser werden von Jahr zu Jahr.
Na, ich bin gespannt, was Orlando in der Anmoderation aus deinem körperlichen Verfall macht.
Wenn er schlau ist, gar nicht. Hast du verstanden, Orlando? Dann vielen Dank wieder, dass ihr hier unserer gequirlten Grütze zugehört habt, unserem völlig ziellosen Umherirren und von hinten nach vorne und über Kreuz wabern. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und
da schaffen wir es zum Thema, was wir uns vorgenommen haben, dann wirklich. Okay.
Tschüss.